Ja, diese Einheit oder dieser Vortrag ist fast so was wie die Keynote von der Konferenz, würde ich sagen. Hat sie doch als Thema, Titel, auch das Motto von der Konferenz: sei stark, sei mutig, denn dein Gott ist überall mit dir. Ich habe es zu Beginn schon kurz erwähnt, wenn es darum geht, neue Aufgaben anzupacken oder schwierige Herausforderungen zu bewältigen, wenn wir uns auf unbekanntes Terrain begeben oder auch wenn uns Widerstand entgegenschlägt, dann ist Mut gefragt. Und unser Hauptreferent hat alles zusammen schon erleben dürfen in seiner Biografie und er kann auch mit Fug und Recht davon berichten, wie es ist, zu seinen Überzeugungen zu stehen und treu zu bleiben, auch dann, wenn es massiven Gegenwind gibt, wenn es persönliche Nachteile bedeutet. Er wuchs auf und lebte in der ehemaligen DDR, in Dresden geboren, später in Leipzig studiert. Und wenn man schon Theo mit Vornamen heißt, dann gibt es als einziges Studienfach die Theologie. Und was vielleicht die wenigsten wissen und auch für mich neu war, er hat promoviert über das Thema Gospel und Spirituals und hat das erste Buch herausgebracht in der damaligen DDR über Blues. Das war mir auch noch nicht bekannt. Aber mit seinem Wirken als Pfarrer und Evangelist hat er sich eben nicht nur Freunde gemacht, damals in der ehemaligen DDR. Die kritische Haltung gegenüber dem Regime hat auch dazu geführt, dass er überwacht und bespitzelt wurde. Und jetzt möchte ich Sie einfach mal hochbitten auf die Bühne. Herr Lehmann, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Sei stark, sei mutig in einem Staat, in dem die freie Meinungsäußerung nicht unbedingt erwünscht ist, dann dennoch zu den Überzeugungen zu stehen, da gehört sicherlich Mut. Was würden Sie sagen, welche Erfahrung oder welches Vorhaben in Ihrem Leben hat besonders viel Mut Ihnen abverlangt?
Ich habe in der Gemeinde, in der ich Gemeindepfarrer war, einen Jugendgottesdienst angefangen für junge Leute und hatte den massiven Widerstand der gesamten Kirche, Bischof, Kirchenvorstand und was es alles gibt gegen dieses neue Unternehmen. Also wenn man in der Kirche was Neues anfängt, kriegt man ja Dresche von allen Seiten. Und dann bekam ich noch die Dresche von der Stasi dazu, also von zwei Seiten. Und das hat mich ein paar Jahre lang ganz schön beschäftigt. Ja. Aber ich hatte einen Auftrag als Prediger und war auch eingesetzt extra für die jungen Leute und habe gegen solche Widerstände, habe mich daran orientiert, dass ich mir gesagt habe, die jungen Leute müssen irgendwie von Jesus erfahren. Und der ganze Streit, der in der Kirche war, ob die ein Gesangbuch singen oder sowas, das war mir völlig egal. Ich wollte, dass die Jesus kennenlernen. Ja. Und da hatte ich mir dann vor allem unter den Kirchenmusikern noch eine extra Spezialfeindschaft zugelegt. Ja.
Okay, spannend.
Wir müssen das nicht alles ausbreiten.
Ich versuche es ja. Man, das zeigt ja, mutig sein bringt Risiken mit sich. Ja. Und da ist die Frage, wie weit geht man da? Wo sehen Sie da vielleicht auch die Grenzen zum Übermut, wo man eher dann vielleicht auch mal abwägt, ist es das Risiko wert? Oder sollte man nicht vielleicht doch mal einen Kompromiss eingehen?
Ja, klug sein wie die Schlangen und dann wie die Taube. Also das muss man ständig abwägen. Ich habe das in meinen Predigten so gemacht, ich habe meine Predigten immer schriftlich vorbereitet und habe die mit einer Gruppe besprochen, habe das einer Gruppe vorgelesen, in eine Gruppe, zu der ich Vertrauen hatte. Und die haben mir manchmal gesagt, also manches korrigiert. Und da habe ich gesagt, gut, mache ich, kann ich ändern. Und manchmal haben die gesagt, du bist wohl verrückt, du kannst doch sowas nicht sagen. Manchmal bin ich eingegangen auf deren Bedenken und manchmal habe ich gesagt, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Am Sonntag werde ich das so sagen. Also ich musste mich ständig entscheiden zwischen dem, was klug war und wo man das Gebot der Klugheit auch mal verlassen musste und einfach eine biblische Wahrheit sagen musste. Ich habe viele biblische Wahrheiten, die habe ich in Geschichten und Witze und sonst was rein verpackt und manchmal habe ich auch straight und offen losgeredet. Ja. Musste man immer neu entscheiden.
Einfache Frage. Hatten Sie mal Angst? Wenn ja, wo? Und wie gehen Sie damit um?
Ich bin ja von Natur aus sowieso ein Feigling. Das kann mein Zahnarzt kann das bestätigen. Ne? Nee, ich hab Predigten gehalten, wo mir die Knie gezittert haben. Wo ich richtig Angst gehabt habe. Ja, das hat es gegeben. Da habe ich nämlich durch die Türe gesehen, wie die stand offen, weil es waren so viele Leute, dass die Türen immer offen sein mussten im Gottesdienst. Und da habe ich gesehen, wie die Militär kamen, von Lastwagen runtersprangen und vor der Kirche sich aufbauten. Und ich wusste ja nicht, verhaften die jungen Leute oder mich oder wen oder was. Also jedenfalls, das war keine angenehme Hörerschaft da draußen. Und da haben wir wirklich, ich wusste nicht, was ich da machen soll. Ich habe wie Weltmeister hier vorne gepredigt, aber mir haben die Knie gezittert, ja, vor Angst.
Ja. Na klar. Ja, andere Zeit, anderes Land. Jetzt leben wir im wiedervereinigten Deutschland, mehr oder weniger freiheitlichem Staat. Streiten sich manche vielleicht auch drüber, aber zumindest Meinungs- Glaubensfreiheit sind gesetzlich verankerte Bürgerrechte bei uns. Niemand muss Verfolgung oder zumindest nichts in der Art befürchten, wie Sie erlebt haben. Wo müssen wir heute überhaupt noch mutig sein in dieser behüteten Welt?
Da nenne ich nur zwei Themen. Das schlimmste Thema ist der Massenmord an den Kindern, dass jedes Jahr mindestens 300.000 im Mutterleib getötet werden, wozu Kirchen, Kirchenleitungen, Synoden, Bischöfe und alle möglichen Leute möglichst schweigen. Und dieses Schweigen in Deutschland wundert mich sehr. Das ist ein Punkt, wo jeder normale Christ an irgendeiner Stelle sich betätigen könnte. Und der nächste Punkt sind solche Dinge wie das Segnen von Homosexuellen, Einziehen von homosexuellen Paaren ins Pfarrhaus, was wir jetzt gerade in der Synode beschlossen haben. Das sind Dinge, wo unbedingt ein aufrechter Gang geübt werden muss. Und ich habe so den Eindruck, also manchmal habe ich gedacht, Mensch, die sind im Westen verbuchter, als wir im Osten damals gewesen sind. Also was fehlt heutzutage unter den Gemeindegliedern bis hin zu Pastoren und Bischöfen? Das ist ein offenes, klares biblisches Wort gegen zum Beispiel diese beiden Punkte. Die reichen schon zu.
Letzte Frage. Wie wird man mutig? Wie kann man es lernen?
40 Minuten soll ich darüber predigen, mache ich jetzt.
Okay, also vielen Dank. Ich überlasse Ihnen das Wort.
Liebe Freunde, mir hat mal einer eine Verlobungsanzeige geschickt, der hatte sich in der Wüste verlobt. Und da stand auf der Anzeige drauf, wenn mancher an der Küste wüsste, wie gut sich's in der Wüste küsste. Und als ich mal im Stau stand mit meinem Kollegen, mit dem Wolfgang Tost, muss man sich ja irgendwie beschäftigen, habe ich dem das erzählt, das gefiel dem. Und wir hatten ja nichts anderes zu tun, da haben wir so ein bisschen daran rumgebastelt und da noch mehr ein bisschen draus gemacht. Am Ende kam Folgendes raus. Wenn mancher an der Küste wüsste, wie gut es ist in der Wüste küsste, dann küsste er nicht an der Küste, als ob er nichts von Wüsten wüsste. Dann wären bei Wüstenküsserei die Küstenküsser auch dabei. Aus der Wüste Ägypten habe ich mal eine Postkarte bekommen. Da hatte sich einer meiner Bekannten mit noch ein paar anderen Kamelen vor so einer Pyramide fotografieren lassen. Und habt ihr bestimmt auch mal gesehen, so diese Höcker. Ich meine nicht die Höcker von den Kamelen, von der Pyramide. Sind ja in Wirklichkeit superdimensionale Grabhügel. Denkmäler, die sich die ägyptischen Könige gebaut haben. Das heißt, die Könige selber haben ja nie was gebaut, außer Mist. Die haben ja nur bauen lassen. Und die Massen, die gebaut haben, die werden ja später gar nicht mehr erwähnt. Semper baute die Semperoper. Hitler baute die Autobahn. Schröder baute für 465 Millionen D-Mark das Kanzleramt in Berlin. Das scheußlichste Gebäude dieser Stadt. Jedenfalls gebaut muss werden. Das ist Ehrensache bei allen Königen. Und als ich das Foto mit den Pyramiden sah, also diesen riesigen Dingern in der flachen Wüste, da bekam ich eine ungefähre Vorstellung von dem Ding, was der König Nebukadnezar bauen ließ. Prophet Daniel, Kapitel 3, der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Bild machen, 30 Meter hoch und 3 Meter breit, und ließ es aufrichten in der Ebene Dura im Lande Babel. Ich weiß nicht, wie groß eigentlich der Nüschel von Karl Marx ist, der bei uns in Chemnitz in der Stadt steht. Der ist ja schon haushoch, aber im Vergleich zu dem, was der Nebukadnezar gemacht hat, ist es wirklich nur ein kleiner Nüschel. Nebukadnezars Standbild wird nur noch übertroffen von dem Standbild, das sich der jetzige Präsident von Turkmenien hat bauen lassen. Das ist 70, da ist auch schon mal ein Sockel, der ist 70 Meter hoch. Und da drauf steht dann die 12 Meter hohe vergoldete Statue eben dieses Präsidenten. Also das hat sich nicht immer Stalin oder so jemand geleistet. Der Nebukadnezar, der baut also auch für seine damaligen Verhältnisse ein absolut überdimensional riesenhaftes Standbild. Und zwar baut er das Ding in der flachen Ebene, eben damit man es von allen Seiten gut sehen kann. Nur, dass es die Leute sehen, das genügt nicht. Die müssen noch davor in die Knie gehen, also unter dem tut es Nebukadnezar nicht. Die Massen sollen es nicht nur ansehen, die sollen es auch anbeten. Also werden die Volksmassen zusammengetrommelt zur Standbildweihe. Denn, so lesen wir in der Bibel, sie sollten zusammenkommen, um das Bild zu weihen. Der Weihe ist immer ein Zeichen für einen Totalanspruch. Ein Haus wird geweiht für einen bestimmten Zweck. Ein Priester wird geweiht für Gott. Ein Bild wird geweiht, das gehört dem König und der einzige Zweck ist, dessen Ehre hochzuhalten. Verherrlichung des Königs. Wenn man das als Deutscher so liest, da muss man ja unwillkürlich an die deutsche Geschichte denken. Ihr erinnert euch vielleicht, Deutschunterricht, Wilhelm Tell vom Schiller, wie der Gessler von den Leuten verlangt hat, dass die in Hut grüßen sollten. Auch die Geschichte mit dem Gessler, die haben die meisten ja vergessen. Deswegen war es bei uns in Deutschland später nicht mehr ein Hut, sondern ein Hitler. Ein Standbild, ein Standpunkt, ein Staat. Freunde, ihr müsst die Geschichtsbücher lesen und ihr müsst die Bibel lesen. Und da werdet ihr merken, es hat sich alles schon mal abgespielt. Da steht es auch in der Bibel drin. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Das Standbild muss also geweiht werden. Im Normalfall haben die Leute natürlich wenig Lust, sich bei sowas zu beteiligen. Aber das ist dem Nebukadnezar egal. Der nimmt das gerne in Kauf. Wer bei einer Weihehandlung nicht mitmacht, der kommt nämlich unter die Macht, die dahinter steht. Und da bleibt was hängen, da wird die Seele in Beschlag genommen. Die bekommt in eine Bindung, die wird in eine Kette gelegt. Hier geht es ja nicht um eine äußerliche Demonstration, hier geht es ja um Religion. Und Religio heißt Bindung. Wenn was geweiht wird, dann wird es immer religiös. Und hier, da wird es also penetrant religiös, die Leute sollen niederfallen, anbeten. Es wird euch befohlen, dass ihr niederfallt und das goldene Bild anbetet. Im Allgemeinen hat die Allgemeinheit der Bevölkerung keine Lust, sich bei sowas zu beteiligen. Und deshalb lässt Nebu die Bevölkerung zur Standbildweihe kommandieren. Bei Nebu geht überhaupt alles auf Kommando. Die Massen mussten, so heißt es hier, dem Standbild gegenüber aufmarschieren. Dort mussten sie warten, bis es enthüllt wird. Dann mussten sie jubeln, wie es ihnen eingedrillt wird. Die mussten dauernd. Beim Nebu mussten sie vor allem alle fröhlich sein. Nun kann man aber eine fröhliche Stimmung nicht erzwingen, aber man kann sie manipulieren und man kann sie stimulieren. Und das größte Stimmungsmittel aller Zeiten ist schon immer die Musik gewesen. Der Nebu, der lässt Musik machen, und zwar viel Musik. Wenn ihr hören werdet den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten und aller anderen Instrumente, dann sollt ihr niederfallen und anbeten. Also wir sehen, hier ist kein kleines Laienorchester am Werke, sondern da ist für alle möglichen Leute was im Angebot. An erster Stelle natürlich Posaunen, Trompeten. Das heißt also Blasmusik, Marschmusik. Das geht in die Beine, das ist was für Männer ohne Kopf, eher schon auf Beinen, die sowas lieben. Dazwischen sanfte Harfenklänge für die Seelen der Frauen. Ein paar Flöten für die lieben kleinen Kinder. Und für die Jugend, was gibt's da? Natürlich Lauten, also Gitarren, laute Gitarren. Für jeden Geschmack etwas, vom flotten Marsch bis zur feierlichen Hymne, vom Kleinkind bis zum alten Bock, Schalmeienton und harter Rock. Und zum Schluss ist dann hier so ganz pauschal die Rede von vielen anderen Instrumenten. Ich weiß ja nicht, was die damals noch an Instrumenten gehabt haben, aber eins war ganz bestimmt dabei. Das ist immer überall dabei, braucht gar nicht extra erwähnt zu werden, das ist die Trommel. Das Schlagzeug. Denn zur Trommel gehören ja die Trommelstöcke. Und die sind ja bei größeren Veranstaltungen auch sehr vielseitig noch anderweitig einsetzbar. Und wer mit denen bearbeitet wird, der hört dann die Engel singen. Die ganze Veranstaltung, die ist psychologisch meisterhaft aufgebaut. In der flachen Ebene auf einem riesigen Appellplatz, da steht das goldene Götzenbild glitzernd in der Sonne. die Marschblöcke aufgebaut ringsrum. Das ist raffiniert inszeniert. Hier kann man mal lernen, wie man eine Großveranstaltung aufbauen muss. Und wenn ich bedenke, mit welcher satanischen Meisterschaft der Hitler seine Aufmärsche zum Beispiel in Nürnberg auf dem Parteitagsgelände gemacht hat, da habe ich den Eindruck, der hatte den gleichen Lehrmeister wie der Nebukadnezar. Und für diese Vermutung habe ich noch eine zweite Begründung. Das war so, die Massen, die mussten also anmarschieren. Die mussten sich vor dem Standbild aufstellen. Und dann kriegten sie erstmal eine Belehrung. Belehrung ist immer für das Volk wichtig. Wenn die Dussel von selber nicht wissen, wann sie Hurra brüllen müssen, muss man denen das eben beibringen. Also werden die Massen instruiert, was sie zu machen haben und an welcher Stelle sie zu jubeln haben. Wenn ihr hören werdet den Schall der Posaunen, Trompeten, Harfen, Zittern, Flöten, Lauten und aller anderen Instrumente, dann sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten. Die Sätze mit den Instrumenten, die kennt ihr schon, die habe ich euch schon mal vorgelesen. Wenn ihr das Kapitel 3 lest, merkt ihr, die kommen mehrmals da drinnen vor. Immer in der gleichen Formulierung, das ist, wenn man das liest, das ist entnervend. Aber das ist genau die Absicht. Den Massen müssen immer wieder die gleichen Losungen eingetrichtert werden, bis sie es kapieren. Bei Ertönen des musikalischen Signals ist in Jubel auszubrechen. Und wehe dem, der nicht freiwillig mitjubelt. Denn die Belehrung, die geht jetzt weiter. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll sofort in den glühenden Ofen geworfen werden. Der Nebo ist also nicht nur ein Denkmalsetzer, der ist auch Ofensetzer. Der hat überhaupt alles im Land setzen lassen. Was der setzen lässt, ist Gesetz. Und wer sich widersetzt, bei dem setzt es was. Für widerspenstige Elemente, die sich an der staatlich verordneten Weihe nicht beteiligen, hat Nebu einen Ofen aufgestellt. Ein Verbrennungsofen für Menschen. Das war vor 2500 Jahren. Aber ich habe das ja vorhin schon mal gesagt. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Ist ja alles schon mal da gewesen. Sogar ein Verbrennungsofen für Menschen. Erinnert euch das nicht an die Öfen, die mal in Deutschland gestanden haben? In denen Millionen Menschen verfeuert worden sind? Fällt euch nicht auf, wie sich die Bilder gleichen? Ich weiß nicht, wie weit der Adolf Hitler die Bibel gekannt hat. Aber ich frage mich, woher hatte der die teuflische Idee von diesen Öfen? Steht hinter Nebukadnezar und hinter Hitler nicht der gleiche Geist, der gleiche Herr, nämlich der Teufel? Der Teufel herrscht dort, wo die Angst herrscht. Und Nebus Ofen, das ist der Zentraldampfkessel, abgekürzt ZK, des ganzen Landes. Und von dem aus wird allen bis zum kleinsten Bürger eingeheizt. Da wird Dampf gemacht. Und wer dem ZK nicht traut, der gehört ins KZ. Alle heucheln sie jetzt Überzeugtheit und Begeisterung, aber in Wirklichkeit handeln sie alle nur aus Angst. Die Angst vor dem Feuerofen, das ist die geheime Triebkraft im Reiche des Nebukadnezar. Denn der weiß, wer Angst hat, der ist beherrschbar. Und die Angst, die ist so groß, dass ihr alle zum Opfer fallen. Es heißt hier, sie fielen nieder, alle. Nicht bloß ein paar Parteigenossen und ein paar Höflinge und ein paar Karrieremacher. Freunde, es ist leicht für uns, über die Menschen von vor 2500 Jahren oder vor 70 Jahren ein Urteil zu fällen. Weil wir nämlich heute, wir feisten, sicher lebenden Bundesbürger überhaupt nicht ermessen können, wie groß die Angst damals war, als in Babel und im Buchenwald die Öfen rauchten und in den Folterkellern der Gestapo und der Stasi die Lichter Tag und Nacht gebrannt haben und nicht ausgingen. Inzwischen sind bei der Stasi die Lichter ausgegangen. Die Öfen in Buchenwald sind nur noch Museumsobjekte zu betrachten. Von denen geht keine Gefahr mehr aus. Aber damals, da war das lebensgefährlich. Und wer damals nicht nach Auschwitz oder Buchenwald wollte, der hat eben seine Verbeugung gemacht. Und hat in den religiösen Ruf Heil Hitler eingestimmt, um sein Leben zu retten. Und keiner von uns hat ein Recht, sich überheblich über diese Menschen von damals zu äußern. Wir sind nicht ihre Richter. Die müssen sich vor Gott verantworten, genau wie du dich vor Gott verantworten musst. Das stimmt. Die haben versagt, die sind schuldig geworden, die haben geschwiegen. Das haben wir damals schon von Martin Luther King gelernt. Der hat gesagt, wer ein ungerechtes System untätig hinnimmt, arbeitet mit diesem System zusammen. Es war nicht der böse Stalin und der böse Hitler allein und der böse Nebukadnezar, sondern es fielen nieder alle. Und auch wenn wir die nicht verurteilen können, die damals umgefallen sind, dann können wir doch immerhin die verehren, die nicht umgefallen sind. Und die gab es ja auch. Im Nazireich waren das ein paar Kommunisten, Christen, Widerstandskämpfer. Die mussten dann eben zur Strafe in die Öfen. Genau wie die Juden. Auch im Reich des Nebukadnezar gab es einige, die nicht mitmachten. Und auch das waren Juden. Das waren drei junge Männer. Mischa, Atze und der Hansi. Und bevor ich die Geschichte von dem großen Open-Air-Gottesdienst vom Nebukadnezar weiter erzähle, muss ich euch mal diese drei Menschen vorstellen, zusammen mit ihrem Freund Daniel. Der Nebukadnezar, der hatte bei seiner Eroberung Jerusalems diese Jungs gekidnappt und als Beute mitgenommen. Einen 3 Jahre dauernden Umerziehungsprozess eingeleitet. Punkt Nummer 1 des Programms war, dass er ihnen ihre Namen weggenommen hat und sie umbenannt hat, denn in den hebräischen Namen dieser Männer kam überall das Wort Gott vor. Gott helft, Gott lieb, Gott hat. Ja, solche Namen, die waren natürlich in der Kaderschmiede von Nebukadnezar unerträglich. Solche Namen, die mussten weg, dieses verhasste Wort Gott, das musste aus der Erinnerung der Menschen getilgt werden. Was jetzt in die Köpfe rein muss, das ist die Weltanschauung des Herrschers. Die müssen sein Denken übernehmen. Und deshalb ist Punkt 2 dieses 3-Jahres-Planes, sie sollen in Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichtet werden. Ein Richterdiener muss die Sprache seines Herrn sprechen. Deshalb habe ich Russisch lernen müssen. Ja, Gavadjuparuski, da war ich. Ponimaisch? Okay. Dritter Punkt. Der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte, von seiner Speise und von dem Wein, den er selber trank. Das war natürlich nobel, dass der seinen Gefangenen dasselbe zu essen und zu trinken gab, was seine Majestät selbst speiste. Aber auch das hatte einen Haken. Von dem, was am Königshof gegessen und getrunken wurde, jedenfalls Fleisch und Wein, da wurde ein Teil den Göttern geopfert. Und hier konnten diese 4 jungen Juden nicht mitmachen. Und um das zu verstehen, da müssen wir uns die mal ein bisschen näher angucken. Der Daniel, der zu dieser Gruppe gehörte, das war ein junger Mann, der an Gott glaubte. Und er wird gezwungen, in einer Welt zu leben, wo von seinem Gott keine Rede mehr sein darf. Wo man ihn umerziehen will. Der Daniel ist ein junger Mann, der ein Gewissen hat, das an Gott gebunden ist. Und die Gewissenhaftigkeit dieses einen jungen Menschen an einem bestimmten Punkt, die wird zur folgenden und segensreichen Gehorsamsverweigerung aus Gewissensgründen. Der Daniel ist ein junger Mann, er weiß aber ganz genau, der Glaube kann schnell schwinden, wenn man keine Freunde hat, keine Glaubensgenossen. Also sucht er Freunde, aber er findet nicht viel. Wie das so ist in einer Jugend, die bloß an der Flasche und bloß rumhängt, da gibt es nicht viele, die mit Gott nach seinen Maßstäben leben. Hunderte, Tausende sind mit Daniel in der gleichen Gefangenschaft. Aber er findet nur ganze 3, die bereit sind, ihrem Gott die Treue zu halten. Hansi, Mischa und Atze. 4 von Tausenden, mehr nicht. Aber diese 4, die setzen sich zusammen und sagen sich, also wir würden zwar lieber woanders leben, Wir leben nun aber mal hier. Gott hat uns hierher gestellt. Wir haben diesem Staat zu gehorchen. Ob es uns nun passt oder nicht, wir müssen hier manches mitmachen. Wir müssen auch manches schlucken, was uns nicht schmeckt. Zum Beispiel die Schulung. Ohne dass wir uns dadurch von Gott trennen müssten. Aber es gibt für alles eine Grenze. Und wenn die überschritten ist, da ist die Trennung von Gott vollzogen. Und deshalb, so sagen die vier, müssen wir jetzt eins machen. Wir müssen eine klare Grenze ziehen, wie weit wir mitgehen können und ab wann wir nach dem Grundsatz handeln müssen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Die vier setzen sich also eine Grenze und sagen, bis da und dahin kann der König mit uns rechnen, aber ab da machen wir einfach nicht mehr mit. Und mit dieser Grenzziehung, da tun die was ganz Wichtiges. Sie retten ihren Glauben. Viele Menschen haben ihren Glauben nicht verloren, durch Zweifel oder Vernunftargumente oder sowas, sondern einfach durch Anpassung. Durch allmähliche Anpassung an die gottlose Umwelt. So ist das vielen dort in Babylon gegangen. Erst haben sie ein bisschen mitgemacht, dann haben sie immer mehr sich angepasst. Dann kamen die Zweifel, dann kam der Gedanke, lohnt sich das eigentlich, dem alten Gott noch zu dienen? Ist es nicht besser, umzusteigen auf die neue Weltanschauung und so? Und dann haben sie ihren Glauben verloren. Die vier jungen Männer haben ihren Glauben gerettet, indem sie eine Grenze gezogen haben. Und zwar war die Grenze beim Essen und beim Trinken. Ich habe das schon erwähnt, von dem Fleisch und von dem Wein, den der König aß, wurde ein Teil den Göttern geweiht. Und das ist ja nun in der Bibel den Juden streng verboten, sowas zu essen und zu trinken. Wenn die vier da mitgemacht hätten, hätte das ja so ausgesehen, als ob die auch an die babylonischen Götter glauben. Als wären die auch überzeugt von der neuen Weltanschauung. Denn jeder, der die gesehen hätte, hätte gesagt, guck mal an, ach, hier sind die auch Nebuchisten geworden, die machen auch mit. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte. Der marschiert zum obersten Küchenbullen, knallt die Haken zusammen, trägt sein Problem vor, meldet gehorsamst alle Zimmergenossen von Zimmer 15, die haben was gegen Fleisch und Wein. Könnten wir nicht bitte schön mal auf Diät gesetzt werden? Steht in der Bibel, und Gott gab es Daniel, dass ihm der oberste Küchenchef günstig und gnädig gesinnt war. Der drückt ein Fettauge zu und genehmigt Wasser statt Wein. Allerdings hat er Schiss, dass die Jugendfreunde da ein bisschen vom Fleische fallen, wenn sie die königlichen Schlüssel nicht mehr mitessen. So dünne sind die dann gar nicht mehr als Regierungskader geeignet, kommen höchstens für die Kreisebene noch in Frage. Aber der Daniel, der macht der Küchenschabe Mut und sagt, versuch's doch mal mit deinen Knechten 10 Tage lang. Und lass uns Gemüse essen und Wasser trinken. Und dann lass dir unser Aussehen und das der jungen Leute, die für des Königs Speise essen, zeigen. Der Test wird gemacht, die Gemüsedekade beginnt. Nach 10 Tagen melden sich die Vegetarier beim Küchenbullen zur Kontrolle und siehe da, nach 10 Tagen sahen sie schöner und kräftiger aus als alle jungen Leute, die von des Königs Speise aßen. Diese Geschichte ist keine Werbung für alternative Ernährung mit Müsli und geschalten Möhren und sowas. Obwohl ich natürlich sagen muss, dass wir alle viel zu viel Fleisch essen und viel gesünder leben würden, wenn wir uns nach den Angaben der Bibel richten würden. Die sagt nämlich da auch eine ganze Menge dazu. Es gäbe weniger Kranke, wenn es bei Gott gehorsame Menschen gäbe. Merke auch, Fettbauch, Nier und Gallenstein können die Folge von Gottlosigkeit sein. Aber in unserer Geschichte, da geht es ja nicht nur um die Gesundheit des Leibes, sondern um die Gesundheit der Seele. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, er lebt von einem Wort Gottes. Du kannst doch noch so viel zu essen haben, wenn du unglücklich bist, da schmeckt's nicht. Und wenn du mit schlechtem Gewissen isst, da bekommt's auch nicht. Der Daniel, der knabbert seine Radieschen mit einem guten Gewissen und einem dankbaren Herzen, einem Tischgebet und gedeiht dabei prächtig. Der fühlt sich wohl bei Milch und Kohl. Obwohl das, was er isst, ja in den Augen seiner Umwelt eine verachtete Speise ist. Wie viele Kinder müssen sich gefallen lassen, dass ihnen verächtlich gesagt wird, Was euch da im Kindergottesdienst erzählt wird, ist doch alles cool. Wie viele Jugendliche müssen sich gefallen lassen, dass ihnen verächtlich gesagt wird, was ihr da im Konfirmandenunterricht beigebracht kriegt, ist alles Käse. Wie viele junge Menschen müssen sich gefallen lassen, dass ihnen gesagt wird, dass ihr zieht da auf die Unicode, da erzählt euch ein alter Kreis, 2500 Jahre alte Storys. Das ist doch kalter Kaffee. Von solchem abgestandenen Zeug kann doch heutzutage kein Mensch mehr leben. Um im Leben vorwärts zu kommen, da braucht man einen neuen Standpunkt. Ach Leute, das hören wir nur schon seit Nebus Zeiten. Aber seit Erschaffung der Welt, da ist das Wort Gottes der sicherste Standpunkt der Welt. Gott segnet alle, die seinem Wort gehorsam sind. Am Ende unseres Kapitels, da heißt es hier, und der König fand sie in allen Sachen, die er sie fragte, 10-mal klüger und verständiger als alle Zeichendeuter und Weisen in seinem ganzen Reich. Gott ist denen treu, die ihm treu sind. Davon haben wir ja vorhin schon über die Treue Gottes einiges gehört. Und wenn du Gott die Treue hältst, lässt der dich auch nicht sitzen. Sondern der wird dir genau das geben, was du zum Leben brauchst. Wer nach Gottes lebt, wird nicht verkohlt, sondern der wird gesegnet. Dem Daniel gab Gott Freunde, Gesundheit, Verstand, Erfolg und Phantastenposten. Der mit seinen drei Freunden, die arbeiteten als treue Staatsdiener in hohen Ämtern zum Wohle des Babylonischen Reiches. Aber die oberste Autorität über dem Leben dieser jungen Menschen war Gott. Und deshalb, und jetzt komme ich wieder auf unsere Geschichte, von der Standbildweihe zu sprechen, und deshalb sind die bei der Standbildweihe gar nicht mit dabei. Der Daniel wird nicht mehr erwähnt, der ist vielleicht auf Dienstreise, weiß ich nicht. Aber Micha, Atze und Danny, die sind in der Stadt. Und die hätten eigentlich von Berufswegen auf der Tribüne sitzen müssen und ihre Winkelemente schwenken. So hießen bei uns früher die Fähnchen. Die Winkelemente waren das. Aber die drei, die machen nicht mit. Das sind Juden. Drei junge Männer. Das fällt natürlich auf, wenn auf der Tribüne, wo die Honoratioren zu sitzen haben, auf einmal drei Plätze leer sind. Also wegbleiben von so einer Veranstaltung, das ist eine Art Selbstmord. Das kann nicht nur den Posten kosten, das kann das Leben kosten. Aber die drei Jungs wissen, es kann das ewige Leben kosten, wenn wir uns da sehen lassen. Denn sie glauben an Gott und sie kennen das erste Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott, und du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Leute, fast alle Konflikte der Gläubigen, zumindest die Konflikte, die so mit Wein und sowas zu tun haben, die hängen mit dem ersten Gebot zusammen und sind von daher zu beurteilen und zu entscheiden. Unsere drei Jugendfreunde, die können an der Weihe nicht teilnehmen, weil sie wissen, der Mensch, der darf nur Gott alleine anbeten und keinen anderen Menschen. Und auch kein Götzenstandbild, auch wenn es noch so groß ist. Anbeten heißt, jemanden oder etwas so verehren und gehorchen, wie es nur Gott zukommt. Aber der Nebukadnezar, der ist kein Gott. Dem fehlt dazu so ziemlich alles. Vor allem fehlt ihm dazu die Liebe. Gott schenkt, Gott gibt, Gott liebt. Gott ist die Liebe. Und nur was aus Liebe geschieht, das will er. Gott kennt nur Freiwilligkeit. Und er selber liebt auch nur freiwillig. Keiner zwingt Gott dazu. Kannst du einen zwingenden Gott nennen, warum der dich lieben sollte? Wer bist denn du eigentlich? Warum sollte er uns lieben? Im Gegenteil. Erstens könnte der genauso gut ohne uns auskommen. Der braucht ja uns nicht. Und zweitens mal haben wir Menschen ihn doch ständig enttäuscht, verletzt, seine Liebe nicht erwiesen. Ihm wehgetan, mit einem Wort gegen ihn gesündigt. Und Sünde ist ja nicht nur, wenn du was Böses oder was Falsches machst. Sondern Sünde ist ja vor allem die Behauptung, dass du sagst, ich brauche keinen Gott. Oder dass du als Christ sagst, für die und die Dinge brauche ich keinen Gott. Sondern das und das in meinem Leben, die sogenannten Kleinigkeiten, von denen wir vorhin gehört haben, die entscheide ich selber. Und mit dieser Behauptung, ich brauche für bestimmte Dinge in meinem Leben, brauche ich Gott nicht. Mit dieser Behauptung tust du Gott weh. Der ist ja nicht ein Prinzip oder ein Gedanke. Gott ist dein Vater. Der hat ein Herz, dem du wehtun kannst. Und jedes Mal, wenn Gott sieht, wie du dich ohne ihn gegen irgendwas entscheidest oder Falsches tust, da gibt das ihm einen Stich ins Herz. Und obwohl du, wie alle Menschen, Gott schon tausendmal enttäuscht hast, da hat Gott dich, wie alle Menschen, lieb, unendlich und unwandelbar. Und er möchte gerne von dir wiedergeliebt werden, aber eben freiwillig. Natürlich könnte Gott seine Kraft zeigen, dass er allmächtig ist. Aber dann müssten die Menschen ihn lieben, da bliebe ihnen ja gar nicht alles übrig. Aber das wäre ja keine Freiwilligkeit mehr, das wäre ja nur noch eine Einsicht in die Notwendigkeit. Und deshalb bleibt Gott lieber im Verborgenen und leise, unauffällig und unaufdringlich. Deshalb, das haben wir ja gerade gefeiert, kommt er als Säugling in die Welt. Vor einem Säugling braucht sich niemand zu fürchten. Und ein Säugling, der braucht auch nur eins, nämlich Liebe. Gott will freiwillig geliebt werden. Und genau das kann der Nebukadnezar weder mit Macht, noch mit Musik, noch mit Religion, noch mit Reichtum und Bestechung erreichen. Der hat erreicht, dass sie ihn anbeten. Das hat er geschafft. Manche Zähne knirschend, vielleicht die Faust in der Tasche, sich vor sich selber ekelnd. Jedenfalls Hunderttausende knien vor diesem Herrscher. Das hat er geschafft. Aber Liebe, die hat er nicht erzwingen können. Bei Gott ist die Liebe der Motor, der unser Glaubensleben antreibt. Bei Nebukadnezar ist der Motor die Angst. Und wo die Angst herrscht, da blüht das Spitzelwesen. Die drei jungen Männer, die werden auf der Stelle angezeigt, denunziert, verhaftet. Und der Nebukadnezar, der fällt jetzt vollkommen aus der Rolle. Ihr müsst euch das mal vorstellen, dieser Mann, der hat alle Macht, der beherrscht 3 Millionen Menschen. Die liegen vor ihm im Staube. Und er kann jeden, der nicht mitmacht, in den Feuerofen werfen. Und drei Männlein machen nicht mit. Ich meine, das ist im Grunde genommen lächerlich. Aber Diktatoren, die haben keinen Humor. Der Nebu, der lacht nicht, der tobt, der fällt total aus der Rolle. Der schreit, was wollt ihr meinem Gott nicht anbeten? Dann schmeiße ich euch in den Ofen und dann wollen wir doch mal sehen, was das für ein Gott sein soll, der euch aus meiner Hand retten könnte. Die drei jungen Männer, die fangen jetzt nicht an, mit diesem Diktator zu diskutieren. Es gibt einen Moment, wo die Diskussion aufhört. Wo man alle Argumente beiseite lassen muss. Und wo man nur noch die Wahrheit bekennen kann. Und das ist meistens der Punkt, wo der Kampf für die Wahrheit in das Leiden für die Wahrheit übergeht. Und dieser Punkt, der ist für die drei jungen Männer jetzt gekommen. Und deshalb legen sie vor dem König, der sie zu einer Diskussion herausgefordert hat, ein klares Bekenntnis ab und sagen, das ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, dann kann der uns retten. Und wenn er es nicht tun will, dann sollst du trotzdem wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren. Und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Leute, das ist die Sprache der Freiheit. Das ist die Sprache der befreiten Kinder Gottes. So was hat dem Nebukadnezar noch keiner gesagt. Das hat bisher noch keiner gewagt. Es sind 3 unter Millionen, die nicht mitmachen. Das sind bestimmt keine Supermänner gewesen. sondern es waren drei Männer, die Gott gehörten und Gott gehorchten. Das ist alles. Drei beten nicht an. Drei geben ihre Seelen nicht her. Drei kennen jemanden, der größer ist als der große Nebukadnezar. Drei Menschen haben keine Angst. Und wer keine Angst hat, der ist nicht beherrschbar. Hier ist die Macht des Nebukadnezar zu Ende. Und wenn er das merkt, da schnappt er vollkommen über. In seiner Wut, da kriegt einen richtigen Tobsuchtsanfall. Und in seiner Wut erlässt er einen Befehl, der in seiner Maßlosigkeit schon wieder lächerlich ist. Der Ofen muss doch 7-mal mehr angeheizt werden, als sowieso schon heiß war. Und dann müssen die drei auf der Stelle in Hut und Mantel ins Feuer rein. Die ersten drei Menschen, die in einen Ofen geworfen wurden, das waren Juden. Was jetzt kommt, kann ich euch nicht erklären. Und der Nebukadnezar kann sich es auch nicht erklären. Denn als der durchs Guckloch in den Ofen reinsieht, da sieht er, dass die drei Männer nicht brennen, sondern frei im Feuer rumrennen. Die Exekution wird sofort abgebrochen. Eine Kommission wird zur Untersuchung der drei eingerichtet. Die werden aus dem Feuer geholt. Es wird festgestellt, dass das Feuer den Leibern dieser Männer nichts hatte anhaben können und ihr Haupthaar nicht versenkt und ihre Mäntel nicht versehrt waren. Ja, man konnte nicht mal einen Brand an ihnen riechen. Jetzt ist beim Nebu der Ofen aus. Jetzt steht der vor einem Rätsel. Er weiß ja nicht, dass es einen lebendigen Gott gibt, der zum Beispiel mal beim Propheten Jeremia, lesen wir das, Jesaja gesagt hat, wenn du durchs Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen, denn ich bin der Herr, dein Gott. Der Nebu muss erkennen, dass er es hier nicht mit drei kleinen harmlosen Männlein zu tun hat, sondern dass da noch ein ganz anderer seine Hand mit im Spiel hat. Denn als er in den Ofen reingeguckt hat, da sah er nicht nur die drei jungen Männer frei da rumlaufen, sondern vier. Und er ruft erstaunt aus, haben wir nicht drei Männer ins Feuer geworfen? Ich sehe aber vier Männer frei im Feuer umhergehen und sie sind unversehrt. Und der vierte sieht so aus, als wäre er ein Sohn der Götter. Wer der vierte Mann im Feuerofen war, das werden wir erst erfahren, wenn wir im Himmel sind. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass der vierte Mann, von dem hier die Rede ist, nicht nur, wie der Nebukadnezar vermutet, ein Sohn der Götter ist, sondern das ist der Sohn Gottes, das ist Jesus, der gesagt hat, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Im Namen von diesem Jesus sind wir hier zusammen. Also ist er jetzt auch mitten unter uns. Wenn der Teufel hier reingucken könnte, durch irgendein Fenster, so wie der Nebu durch die Ofenklappe, da würde der nicht nur euch hier sitzen sehen, sondern da sieht er Jesus, der mitten unter uns hier sitzt. Denn Jesus ist ja nicht bloß vor 2000 Jahren runtergekommen in den Feuerofen dieser Welt. Der ist ja sogar runtergestiegen in das Reich des Todes. Am dritten Tag auferstanden von den Toten. Er lebt. Und das ist für mich der Punkt, wo ich immer aufhöre zu diskutieren und zu argumentieren. Ich habe da keine Beweise. Der Franz Werfel hat mal mit Recht gesagt, für diejenigen, die an Gott glauben, ist keine Erklärung notwendig. Und für diejenigen, die nicht an Gott glauben, ist keine Erklärung möglich. Die Wahrheit, dass Jesus lebt, die ist nicht erklärbar, aber sie ist erfahrbar. Und du erfährst sie in dem Augenblick, wenn du das tust, was Jesus dir sagt. Zum Beispiel sagt Jesus, wenn ihr meinem Wort gehorcht, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Zum Beispiel frei von der Angst vor anderen Menschen oder wenn du durch das Feuer der Kritik musst oder wenn dich der glühende Hass von anderen trifft, oder wenn dir deine Schuld auf der Seele brennt. Hier, bei dieser Veranstaltung in der Mission, da werden Christen gebraucht, die diese Erfahrung schon gemacht haben und die bereit sind, diese Erfahrung noch zu machen. Hier werden Christen gesucht, die sind bibelfest und feuerfest, leidensfähig und KZ-fähig. Amen.